Guten Morgen. Habt ihr gelitten unter der Hitze? Nein? Alles gut. Ja, bei uns war es ein bisschen wärmer irgendwie. Ich habe ein bisschen gelitten. Wir freuen uns ungemein. Ich freue mich immer ungemein auf die Taufe. Ja, die Taufe ist für mich immer ein absolut genialer Moment und ich genieße die Taufe genauso wie wenn Menschen sich irgendwie bekehren und ihr Leben Jesus geben. Es ist für mich genauso bewegend und genauso ermutigend. Und werden dieses Jahr ungefähr 11 Personen haben, die sich taufen lassen werden. Ja. Danke, Jesus, ne, der die Menschen zu sich zieht. Und ja, ich freue mich immer, wenn Menschen sich ausstrecken nach der Wahrheit, wenn Menschen sich ausstrecken nach Jesus Christus. Ich habe euch mal einen Vers dazu mitgebracht. Wir haben ja doch auch im Lobpreis relativ viel über Jesus gesungen, komischerweise. Ne, dieser Jesus scheint ja irgendwie ganz, ganz wichtig zu sein für uns. Und ich glaube, dass es wichtig ist, was auch schon hier vorne gesagt wurde, dass wir glauben, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ja, wir glauben nicht, dass wir auf einem Weg zur Wahrheit sind oder irgendetwas, sondern wir glauben, dass Jesus Christus die personifizierte Wahrheit ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig in unserem Glaubensleben und dazu habe ich euch mal 1. Korinther 3, Vers 11 mitgebracht. So, da steht: Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Jesus wird uns hier vorgestellt als Fundament unseres Glaubens. Und das Fundament ist immer dafür da, damit alles, was auf ihm gebaut wird, aufgebaut wird, sicher steht. Paulus schreibt an die Korinther, dass das Fundament bereits gelegt ist. Ja, Gott selbst hat dieses Fundament gelegt. Gott selbst bestimmte, dass Jesus das Fundament des Glaubens ist. Und er sagt auch gleichzeitig, niemand kann ein anderes Fundament legen. Es gibt im christlichen Glauben keine Alternative zum Fundament Jesus Christus. Ja, und die Person von Jesus Christus ist die Person, die vielen Christen auf der ganzen Welt große Schwierigkeiten bereitet in dieser Welt. Ja, in dem Moment, in dem du an Gott glaubst, ist alles nett. Ja, das können wir noch irgendwie durchdiskutieren und bereden und so weiter. Aber in dem Moment, in dem du dich zu Jesus Christus bekennst als deinem Herrn und Erlöser, als dem Sohn Gottes, in dem Moment fängt in vielen Kulturen dieser Welt dein Problem erst richtig an. Ja, und trotzdem sagt Gott, es gibt kein anderes Fundament als Jesus Christus und es wird kein anderes Fundament jemals für deinen Glauben gelegt werden. Ja, wenn du also glaubst, dass du Christ bist und Gott folgst, und nicht daran glaubst, dass Jesus Christus das Fundament deines Glaubens ist, dann läuft irgendetwas grundsätzlich schief. Ja, und Jesus Christus, er ist nicht irgendetwas, in deinem Glauben ein netter Baustein, sondern die Bibel sagt, Jesus Christus ist das Fundament deines Glaubens. So. Als zweiten Vers habe ich euch 1. Petrus 2, Vers 6 mitgebracht. Da ist er schon. Darum steht in der Schrift, da habe ich irgendwie eine andere Übersetzung an. Wir nehmen die. Gott sagt ja in der Schrift, nee, das ist er nicht. Tut mir leid. 1. Petrus 2, Vers 6 habe ich mir aufgeschrieben. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Wiederhole. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Schon mal gelesen den Vers? Ja, schon mal gehört, dass Jesus der Eckstein ist? Was ist denn der Eckstein? Und damit wir die Funktion des Ecksteins ein bisschen verstehen, habe ich euch ein Video mitgebracht aus den 80ern. Ja? Wer guckte schon in den 80ern Fernsehen? Ja, nur ich, danke. Ja, also, ich möchte dir die Funktion des Ecksteins ein bisschen zeigen. Und diese Funktion des Ecksteins wird dargestellt von der Firma Samsonite, die sich damals in den 80ern auf ihre Koffer geschrieben hatten, dass sie die stabilsten Koffer der ganzen Welt sind. Also, wir schauen mal auf den Eckstein. Da gibt es theoretisch auch einen Ton zu.
If only everything was built to Samsonite standards.
Okay. Ja, was einem so hängen bleibt als Teenager, ne? So, ich wollte euch damit zeigen, dass der Eckstein eine äußerst wichtige Bedeutung im Bau des Hauses hat. Ja, und die hebräische Kultur, sie konnte ganz genau mit der Aussage, dass Jesus der Eckstein ist, sie konnten damit etwas anfangen. Ja, und ich glaube, dass dieses Verständnis für uns ein bisschen verloren gegangen ist. Also der Eckstein war tatsächlich ein Stein, der wirklich an der Ecke des Hauses gelegen hat. Und von diesem Stein aus wurden die ganzen geometrischen Linien des Hauses gezogen, damit anschließend die Wände gerade sind. Ja, deshalb die Funktion des Ecksteins. Und die Bibel sagt, in Zion legt der Herr einen Eckstein und dieser Eckstein ist natürlich für uns Jesus Christus. Der Eckstein, er legt die Richtung fest. Er sagt ganz genau, wo die anderen Steine hin ausgerichtet werden sollen. Ja, der Eckstein gibt die Richtung vor. Und wenn du als Christ sagst, ich stehe auf dem Fundament und ich glaube an den Eckstein Jesus, dann wird dieser Eckstein für dich Richtung vorgeben. Der Eckstein, er bestimmte auch das Niveau. Ja, wenn ihr schon mal gesehen habt, wie gebaut wird, ich hatte öfter in Brasilien die Gelegenheit, Maurern zuzugucken. Ja, da wird noch nicht mit Laser gearbeitet, sondern da wurden tatsächlich noch Schnüre gespannt. Ja, und die Schnüre, sie wurden gespannt vorne von dem Eckstein oder von dem maßgeblichen Stein, damit alle anderen Steine auf die gleiche Höhe kommen. Und so gibt Jesus uns als Eckstein unser Niveau für unser Leben vor. Sein Leben ist der Maßstab für unsere Heiligkeit. Der Eckstein, er gibt auch das Modell vor. Ja? Wenn der Eckstein, sagen wir mal, vorne 15 cm breit ist, dann wirst du nicht im Laufe der Zeit 18 cm breite Steine einsetzen und 20 und 8, ja, weil dann die Mauer einen Bogen macht. Sondern es geht darum, dass der Eckstein sagt, ich bin so breit und so breit sollen alle anderen Steine sein. Ja? Also musste der Eckstein ganz genau ausgewählt werden. Ja, er musste perfekt sein. Auch der 90-Grad-Winkel im Eckstein musste perfekt sein. Ja? Und wenn es nicht perfekt war, wurde der Stein verworfen, weil er gar nicht brauchbar. Aber die Bibel sagt, Jesus Christus ist unser perfekter Eckstein. Und er ist zuerst gelegt worden von Gott in Zion. Wenn also der Eckstein so wichtig ist, dann müssen wir als lebendige Steine, die Bibel sagt, wir sind als Kinder Gottes lebendige Steine, die in den Bau der Gemeinde eingefügt werden, müssen wir uns als lebendige Steine nach Jesus Christus, unserem Eckstein, ausrichten. Er ist das Fundament. Es gibt kein anderes Fundament. Es wird nie ein anderes Fundament geben. Er ist der Eckstein, gelegt in Zion. Wir müssen also klar verstehen, wie Jesus unser Fundament des Glaubens ist. Wir müssen verstehen, wie Jesus ist. Wir müssen Jesus Christus erkennen und ihn kennenlernen, damit wir verstehen können, wie die Ausrichtung für uns als Menschen stattfinden soll. Und dafür, Jesus kennenzulernen, habe ich euch heute eins der bekanntesten Gleichnisse des Neuen Testamentes mitgebracht. Ja, wenn ihr, wie ich, im Kindergottes in einer Gemeinde aufgewachsen seid und den Kindergottesdienst durchlaufen habt, dann habt ihr dieses Gleichnis ungefähr einmal pro Jahr gehört. Aber ich weiß nicht, ob wir tatsächlich mal hier im Gottesdienst darüber gesprochen haben. Und es geht um das Gleichnis? Nein. Angebote? Nein. Was ist eins der bekanntesten Gleichnisse, die wir haben im Neuen Testament? Kinder, Gottesdienst, Schule, alle reden darüber. Nein. Vielleicht ist es doch nicht so bekannt. Nein. Leute, macht mich nicht schwach. Ich dachte, das wäre so einfach. Also, es geht um unseren Freund, den barmherzigen Samariter. Ja, jetzt packen sich alle an die Stirn, ne? Ja. Schon mal eine Predigt darüber gehört hier? Ja? Haben wir schon mal darüber gepredigt? Eher nein, ne? Komisch, oder? Wir setzen viele Dinge einfach als bekannt voraus. Ja, und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass selbst wenn es für dich irgendwelche Basics sind, dass Menschen, die zu Jesus finden, dass sie diese Basics verstehen. Ja? Dass die Menschen verstehen können, die Jesus nachfolgen wollen, wie Jesus ist. Warum? Weil er Fundament ist. Er ist nicht irgendetwas. Er ist Fundament, er ist Eckstein. Lukas 10, 25 bis 37. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch oder Nächster? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. So, wenn wir in den Gemeinden über dieses Beispiel reden, dann hacken wir gerne auf dem Priester und dem Leviten herum. Ne, und sagen, boah, das sind die religiösen Leute und so, die haben nicht verstanden, worum es geht. Ja, die sind ja völlig daneben und so weiter. Aber das wollen wir uns mal heute schenken. Es kommt ein Gesetzeslehrer zu Jesus. Und der Spaßvogel wollte Jesus auf die Probe stellen. Und Jesus fragt ihn, was steht im Gesetz? Wie viele Gebote haben wir im Alten Testament? Ja, danke schön. 613. Sehr richtig. 613 Gesetze hatten wir im Alten Testament und der Gesetzeslehrer kannte die alle. Ja? So, und jetzt kommt noch der Spaß an der ganzen Geschichte. Der Gesetzeslehrer, der kannte nicht nur diese 613 Gesetze, sondern er kannte auch alle mündlichen Überlieferungen, die anschließend von den Pharisäern noch auf diese 613 Gebote draufgepackt wurden. Ja? Ich habe das Buch bestellt, leider ist es nicht pünktlich angekommen, ja? Die sogenannte Mishna. Ja? Ich habe es mir einfach mal bestellt, weil ich wollte es euch mitbringen. Ich werde es nicht studieren. Ja? Das Buch hat 1000 Seiten und ist die Niederschrift unter anderem der mündlichen Überlieferung. Ja? Und da stehen die abenteuerlichsten Dinge drin, was du darfst und was du nicht darfst. Ja? Aber alles mit einem Zweck, denn die Pharisäer waren zielgerichtet. Ja? Sie wollten Sünde vermeiden aus eigener Kraft. Aber sie wollten Sünde vermeiden. So, und dieser Gesetzeslehrer, der kennt dieses ganze Buch mit 1000 Seiten auswendig. Die Bibel hat auch 1000 Seiten ungefähr. Kennt die jemand auswendig? Ich frage nächste Woche nochmal. Ja? So, es geht darum, dass der Typ echt viel wusste. Der war der echte Killer. Der wusste alles. Aber er wusste nicht, wer sein Nächster ist. Der wusste alles, was du darfst, was du nicht darfst, was du wann machst, was du nicht machst. Da stehen wirklich die abenteuerlichsten Dinge drin. Aber er wusste nicht, wer sein Nächster ist. Der wusste das nicht. Er fragt Jesus und sagt, wer ist denn mein Nächster? Wer ist es denn? Ja? Der Text sagt, er wollte sich sogar noch verteidigen. Ne? Also der geht nicht nur in den Dialog mit Jesus und sagt, hey Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Sondern er sagt auch noch, er wollte sich verteidigen und sagte, naja, wenn es dann um meinen Nächsten geht, wer ist denn mein Nächster? Und der Pharisäer, gehen wir doch noch mal eben auf den Leviten. Die Jungs kommen wahrscheinlich von der Arbeit von Jerusalem. Die waren arbeiten, hatten ihren Dienst in Jerusalem und gehen nach Jericho. Ja, so. Und jetzt kommt die große Frage, warum haben die denn noch nicht mal geguckt, ob der Typ noch lebt oder nicht? Man könnte ja wenigstens mal hingehen, oder? Und die Erklärung ist, dass in dem Moment, in dem sie einen Toten berühren, also die gehen dann dahin und gucken, ob der noch lebt, und der lebt nicht mehr, dann sind sie anschließend 7 Tage unrein. Ja, also das Risiko war, dass sie anschließend 7 Tage unrein sind, wenn der Typ nicht mehr lebt. Wenn er noch lebt, Glück gehabt. Aber ich vermute, dieses Risiko wollten sie nicht eingehen. Ja, könnt ihr euch an Corona erinnern? Ja, könnt ihr euch daran erinnern, wie wir unrein geworden sind, wenn wir irgendwie mit Corona-Leuten Kontakt hatten und dann durften wir tagelang irgendwo nicht hingehen und so weiter? Ja, so eine Geschichte. Die laufen beide an dem vorbei, um sich nicht unrein zu machen. Aber der Pharisäer fragt, wer ist mein Nächster? Ja, er sagt, wer ist das Objekt meines Nächsten? Ja, also indirektes Objekt. Ja, wer ist mein Nächster? Und Jesus, er geht auf diese Frage ein und er nimmt den barmherzigen Samaritaner als Beispiel, der hingeht, den Überfallenen aufhebt, ihn verarztet, Hotel für ihn bezahlt, Krankenhauskosten für ihn übernimmt. Ja. Und da steht nicht anschließend, ging der in dessen Gemeinde, ja. Anschließend machte der Überfallene irgendetwas Tolles für den Samaritaner, sondern der Samaritaner, er half dem Überfallenen, weil er ihm helfen wollte. Ja, und da sehen wir genau den Umkehrschluss, dass der Pharisäer fragt, wer ist mein Nächster? Und Jesus ihm zeigt, dein Nächster ist der, den du zu deinem Nächsten machst. Er fragt am Ende des Gleichnisses, wer hat den Überfallenen zu seinem Nächsten gemacht? Und zwar sagt er, der aktiv Erbarmen mit ihm hatte, und ihn aktiv zu seinem Nächsten macht. Der Samaritaner, er war das absolute Feindbild für das Volk Israel. Ja, es gab überhaupt gar keinen natürlichen Grund dafür, dass der sich irgendwie um einen Israeliten kümmern würde. Ich glaube, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Ja, aber trotzdem überwindet er diese Schwelle und sagt, ich mache ihn zu meinem Nächsten. Warum? Weil er ihm aktiv Erbarmen zeigt. So, und jetzt ist die große Frage für uns, wo kommt denn dieses Erbarmen her? Wo kommt das Erbarmen her? Der Text informiert uns, der Priester, er sieht den Überfallenen und geht weiter. Der Levit, er sieht den Überfallenen und geht weiter. Und der Samaritaner sieht den Mann und dann sagt der Text, und er hat Mitleid mit ihm. Ja, und dieses Wort, was dort steht, wird in anderen Übersetzungen auch übersetzt mit, er wurde innerlich bewegt. Ja, der hatte nicht nur Mitleid, sondern der Samaritaner, er sah ihn und wurde innerlich bewegt. So, und dieses Wort des inneren Bewegtwerdens, es kommt genau 12 Mal im Neuen Testament vor. Okay? Und zwar immer im Zusammenhang mit Gott und mit Jesus. Nicht mit Menschen. In den anderen 11 Gelegenheiten redet die Bibel davon, dass Jesus innerlich bewegt war und diese innere Bewegung, die er erlebte, führte immer zu einer Reaktion. Ja, da steht dann, Jesus war innerlich bewegt und gab ihm zu essen. Jesus wurde innerlich bewegt und heilte ihn. Jesus wurde innerlich bewegt und befreite ihn. Ja, diese innere Bewegung, dieses Erleben führt immer zu einer Reaktion, wenn wir dieses Wort im Neuen Testament sehen. Der Samaritaner in diesem Gleichnis, er wird innerlich bewegt und reagiert. Und es geht in der ganzen Story nicht um die Frage nach Geboten in erster Linie, sondern um die Herzenshaltung der Person, die etwas sieht. Levit sieht, der andere Pharisäer sieht, handelt nicht und der Samaritaner, er sieht und wird innerlich bewegt und handelt dem Samaritaner gegenüber. Wenn Jesus Christus tatsächlich das Fundament unseres Glaubens ist, was sagt uns dieses Gleichnis? Wenn Jesus das Fundament unseres Glaubens ist, was sagt uns dieses Gleichnis? Wenn Jesus Christus der Eckstein ist, der alles ausrichtet, Niveau bestimmt, Winkel bestimmt, wenn Jesus der absolute Maßstab für unser Leben ist, was sagt mir dieses Gleichnis? Dieses Gleichnis sagt dir nicht, dass du Gutes tun sollst, um Gutes zu tun. Auch andere Religionen dieser Welt und Philosophien haben sich auf die Fahne geschrieben, Gutes zu tun. Sondern dieses Gleichnis sagt dir, du sollst dich deinem Nächsten gegenüber aktiv erbarmen und dich deinem Nächsten, den du zu deinem Nächsten machst, erbarmen. Warum? Weil Jesus Christus sich deiner erbarmt hat. Er ist das Fundament deines Glaubens. Und der Sinn, warum wir unsere Nächsten lieben sollen, ist, weil Jesus Christus uns zuerst geliebt hat. Deshalb sollen wir lieben. Nicht damit wir gute Humanisten sind. Oder was weiß ich. Ja, und es geht auch nicht darum, um jemanden zu lieben, um irgendwelche Schuld abzuarbeiten, sondern es geht darum, meinen Nächsten zu lieben und mich über ihn zu erbarmen. Warum? Weil mein Fundament Jesus Christus so gehandelt hat und ich als Kind Gottes dazu berufen bin, so zu sein wie Jesus. Jesus will keine Moral von dir. Du sollst nichts Gutes tun, weil es schön ist, einfach Gutes zu tun. Ich ertappe mich, dass ich manchmal auf Social Media irgendwelche Filmchen gucke, wo andere Leute irgendwie plötzlich dann überraschend beschenkt werden. So, ne? Kennt ihr die? Ja? Ey, ich heule dabei. Ja? Wirklich? Ja. Nicht weiter sagen. Ja, ich kann bei sowas heulen. Ja, aber das, was Jesus Christus für uns getan hat, war noch viel, viel größer. Dass er uns mit allem beschenkt hat durch seinen Tod, mit allem, was wir brauchen. Und Jesus Christus, er ist das Fundament und niemand anders wird in deinem christlichen Glauben ein anderes Fundament legen. Und niemand anders wird in deinem Leben einen anderen Eckstein legen als Jesus Christus. Und du, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, und du, lieber Thomas, bist dazu berufen, genau so zu sein und zu handeln wie Jesus Christus. Warum? Weil er dein Maßstab ist. Und wir müssen verstehen und ich glaube auch dahin zurückkommen, dass es uns in unserem Leben um eine einfache Tatsache geht, um Jesus Christus. Und die Menschen, die um dich herum sind, die müssen nicht deine Barmherzigkeit sehen. Boah, ist der Typ nett. Ja? Boah, so nett der Typ. Nein, es geht nicht darum, ob du nett bist oder nicht. Es geht darum, dass Jesus Christus durch dich sichtbar wird. Das Fundament deines Glaubens. Und du hast als Christ keine legitime Möglichkeit, dich anders zu verhalten als Jesus Christus. Es geht nicht. Es geht nicht. Und wir müssen dahin zurückkommen, die einfachen Wahrheiten von Jesus Christus im Wort Gottes zu entdecken. Und die auch anzuwenden. Gehorsam sein. Jesus abbilden. Amen. Vater, wir danken dir heute Morgen. Herr, dass dein Wort klar ist und dass dein Wort unser Maßstab ist. Jesus Christus, du bist das lebendige Wort Gottes und du bist die Wahrheit. Herr, wir bitten dich darum, Heiliger Geist, dass du als Geist der Wahrheit über uns kommst, über jeden Einzelnen, dass wir in der Lage sind, mehr und mehr zu erkennen, Jesus, wie du bist, dass wir die einfachen Wahrheiten über dich wieder entdecken und wir einen inneren Hunger danach entwickeln, so zu sein wie du, weil du unser Maßstab bist. Vater, wir rufen aus über uns und über diese Gemeinde, dass es keinen anderen Eckstein gibt als Jesus Christus. Es gibt keine andere Wahrheit als Jesus Christus. Und wir möchten so sein wie du, Jesus. Wir möchten ausgerichtet sein wie du. Wir möchten denken wie du, Jesus. Wir möchten fühlen wie du. Wir möchten es erleben, dass dein göttliches Erbarmen über uns kommt und uns innerlich bewegt, Herr, damit wir Menschen lieben können, damit wir uns unserem Nächsten gegenüber erbarmen können, damit wir das nicht aus unserer eigenen Kraft heraus tun müssen. Wir können das nicht, Jesus. Wir haben es nicht drauf. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich zum Atmen, wir brauchen dich zum Leben, wir brauchen dich in unserer gesamten Existenz. Und wir möchten dich neu entdecken, Jesus, wie du bist. Hilf uns, Vater, dass wir nicht irgendwelche theologischen Erbsenzähler werden, sondern dass wir in der Lage sind, ein einfaches Evangelium zu kennen und zu leben. Hilf uns dabei, Vater. Im Namen Jesu. Amen.